Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Negativen. Wir können nicht zu einem Land Ja sagen, das von Kollektivitäten besessen ist und dem die Korporation weit über dem Individuum steht. Kollektivitäten sind nur ein Hilfsmittel für die Einzelnen. Wir können nicht Ja zu denen sagen, deren Früchte die junge Generation darstellt, ein laues und flaues Geschlecht, angesteckt von dem kindischen Machthunger nach innen und der Gleichgültigkeit nach außen. Den Bars mehr zugetan als der Bravour, von unsäglicher Verachtung für allen Sturm und Drang, den man zurzeit nicht mehr trägt, ohne Flamme und ohne Schwung, ohne Hass und ohne Liebe. Wir sollen laufen, aber unsere Schenkel sind mit Schnüren gefesselt. Wir können noch nicht Ja sagen. Leute, bar jedes Verständnisses für den Willen, der über die Tagesinteressen hinausheben will, man nennt das hierzulande Realpolitiker, bekämpfen uns, weil wir im Kompromiss kein Heil sehen, weil wir in neuen Abzeichen und neuen Aktenstücken kein Heil sehen. Wir wissen wohl, dass man Ideale nicht verwirklichen kann, aber wir wissen auch, dass nichts auf der Welt ohne die Flamme des Ideals geschehen ist, geändert ist, gewirkt wurde. Und, das eben scheint unseren Gegnern eine Gefahr und ist auch eine, wir glauben nicht, dass die Flamme des Ideals nur dekorativ am Sternenhimmel zu leuchten hat, sondern sie muss hienieden brennen. Brennen in den Kellerwinkeln, wo die Asseln hausen, und brennen auf den Palastdächern der Reichen, brennen in den Kirchen, wo man die alten Wunder rationalistisch verrät, und brennen bei den Wechslern, die aus ihrer Bude einen Tempel gemacht haben. Wir können noch nicht Ja sagen. Wir wissen nur das eine. Es soll mit eisernem Besen jetzt, gerade jetzt und heute ausgekehrt werden, was in Deutschland faul und von übel war und ist. Wir kommen nicht damit weiter, dass wir den Kopf in ein schwarz-weiß-rotes Tuch stecken und ängstlich flüstern, später, mein Bester, später, nur jetzt kein Aufsehen. Jetzt. Es ist lächerlich, einer jungen Bewegung von 4 Monaten vorzuwerfen, sie habe nicht dasselbe Positive geleistet wie eine Tradition von 300 Jahren. Das wissen wir. Wir stehen vor einem Deutschland voll unerhörter Korruption, voll Schiebern und Schleichern, voll 300.000 Teufeln, von denen jeder das Recht in Anspruch nimmt, für seine schwarze Person von der Revolution unangetastet zu bleiben. Wir meinen aber ihn und gerade ihn und nur ihn. Und wir haben die Möglichkeit zu wählen. Bekämpfen wir ihn mit der Liebe, bekämpfen wir ihn mit Hass. Wir wollen kämpfen mit Hass aus Liebe. Mit Hass gegen jeden Burschen, der sich erkühnt hat, das Blut seiner Landsleute zu trinken, wie man Wein trinkt, um damit auf seine Gesundheit und die seiner Freunde anzustoßen. Mit Hass gegen einen Klüngel, dem übermäßig errafter Besitz und das Elend der Heimarbeiter gottgewollt erscheint, der von erkauften Professoren beweisen lässt, dass dem so sein muss, und der auf gebeugten Rücken vegetierender Menschen freundliche Idyllen feiert. Wir kämpfen allerdings mit Hass. Aber wir kämpfen aus Liebe für die Unterdrückten, die nicht immer notwendigerweise Proletarier sein müssen, und wir lieben in den Menschen den Gedanken an die Menschheit. Negativ? 4,5 Jahre haben wir das fürchterliche Ja gehört, das alles gut hieß, was frecher Dünkel auszuführen befahl. Wie war die Welt so lieblich, wie klappte alles, wie waren alle d'accord, ein Herz und keine Seele. Wie bewegte sich die künstlich hergerichtete Landschaft mit den uniformierten Puppen darin zum Preise unserer Herren. Und mit dem donnernden Krachen ist das zusammengebrochen, was man früher für eisern gehalten hatte und was nicht einmal Gusseisen war. Die Generale fangen an, sich zu rechtfertigen, obgleich sie das gar nicht nötig hätten. Keiner will es gewesen sein. Und die Revolutionäre, die zu spät kamen und zu früh gebremst wurden, werden beschuldigt, das Elend herbeigeführt zu haben, an dem doch Generationen gewirkt hatten. Negativ. Blut und Elend und Wunden und zertretenes Menschentum. Es soll wenigstens nicht umsonst gewesen sein. Lasst uns auch weiterhin Nein sagen, wenn es Not tut. So, der nächste Text ist nicht mit im Buch, weil er auch nicht zu seinen Stärksten gehört. Aber gehört hier mit dazu. Preußische Presse. Niemand hat eine so große Fresse wie die preußische Presse. Und ehe wir wieder mit bunten Aurikeln die Harfe umschlingen und leise singen, lasst uns ein bisschen Leitartikeln. Vor dem Kriege waren sie da, schrien täglich zweimal Hurra, rasselten mit dem glorreichen Säbel, schimpften auf Auer und schimpften auf Bebel, beteten Gott an und die Offiziere und rollten sich abends in Rudeln zum Biere. Soweit war das schön und gut, aber 14, da schwoll ihr Mut. Endlich war ihre Zeit gekommen, auf die sie so viel Vorschuss genommen. Von der Bernhardi immer geschrieben, nun hatten sie uns hineingetrieben. Und von ihren Freunden, den Offizieren, ließen sich alle reklamieren und schrieben dafür die hübschesten Sachen. Wie weit da hinten die Mörser krachen, wie die braven, lieben, ordentlichen, guten Feldgrauen gar so gerne verbluten. Wie sogar manchmal die Herren Oberst schwitzten, wenn sie beim Trinken im Stabsquartier sitzen, und wie so freundlich und loyal zu ihnen gesprochen der Herr General. Und so ging das 1, 2, 3, 4 lange Jahre. Aber die Presse, dass ich die nicht vergesse, wir dachten doch nun, jetzt sei's mit ihr aus, das überlebe sie nicht, dies Gebraus. Denn nun liegt es doch klar am Tage, für wen ertönte die Totenklage? Wer hat die Mannschaft aufs Blut geschunden? Wer bereicherte sich noch an Todwunden? Wer klaute in 4,5 langen Jahren Kantinenfonds, Marketenderwaren? Wem verdanken wir diese Niederlage? Nun, dachten wir, liegt es klar am Tage. Weit gefehlt. Sie haben sich gar nicht lang gequält und spotten schon heute voller Hohn auf die Revolution. Und wenn wir in Verhandlungen traten, so geschah das nur wegen der lumpigen Soldaten, diesen hundsgemeinen Halunken und überhaupt. Deshalb sei alles gesunken. Die Kerls sind an allem, allem schuld. Deutschland, hast du eine Lammsgeduld? Lässt dir heute nach diesem allem Frechheit von Metzgergesellen gefallen? Lern ihre eiserne Energie. Die vergessen nie. Die setzen ihren verdammten Willen durch, im lauten und im stillen Kampf. Und sie denken nur an sich. Deutschland, wach auf und besinne dich. Nur einen Feind hast du deines Geschlechts. Der Feind steht rechts. So, ebenfalls von 1919, der folgende. Also, das ist, glaube ich, auch, wenn man Texte aus der Weimarer Republik liest, muss man sich immer vergegenwärtigen, was für ein massiver Eindruck wirklich diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg, eigentlich war. Das, Krieg dem Kriege. Sie lagen 4 Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und 2 kleine Knaben. Weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt und keiner, der aufzubegehren wagt, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Haus die dicken Bäuche. Und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft. Und die Horden all deutscher Skribenten kläfft, Krieg, Krieg, großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern. Und es starben die anderen, die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen, das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot, man trug sie fort und scharrte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen, werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront, von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt, morden, morden? Blut und zermalmte Knochen und Dreck. Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck. Der Kapitän hat den Abschied genommen und es ist etwas plötzlich von dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, schließt die Reihen. Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche Los beschieden, unseren Söhnen und euren Enkeln. Sollen die wieder blutrot besprenkeln die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was. Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen nisten, schenken uns schon wieder Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn. Der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt. Wird es niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden. So, noch ein letzter Text aus dieser Kategorie, damit dann kommen ein paar andere, damit sie nicht Tucholsky für einen reinen Agitator halten. Die Meuder auf, von 1930. Heilgebrüll und völkische Heilung. Schnittig, zackig, forsch und peng. Staffelführer, Sturmabteilung, Blechkabellen, Schnedderedeng. Judenfresser, Straßenmeute. Kleine Leute. Kleine Leute. Arme Luder brüllen sich heiser, tausend Hände fuchteln wild. Hitler als der selige Kaiser, wie ein schlechtes Abziehbild. Jedes dicken Schlagworts Beute. Kleine Leute. Kleine Leute. Tun sich mit dem deutschen Land dick, grunzen wie das liebe Vieh, allerbilligste Romantik. Hinten zahlt die Industrie. Hinten zahlt die Landwirtschaft, toben sie auch fieberhaft. Sind doch schlechte deutsche Barden, bunte Unternehmergarden. Bleiben gestern, morgen, heute kleine Leute. Kleine Leute. Wir führen nicht wirklich gerade eine Diskussion darüber, aber da wir nun einen Heimatminister haben, der folgende Text, der daran erinnert, dass es möglicherweise klug ist, bestimmte Begriffe nicht bestimmten Gruppierungen allein zu überlassen. Heimat, 1929, ist, das nur kurz noch zur Ergänzung, der Abschlusstext seines Bandes Deutschland, Deutschland über alles. Nun haben wir auf vielen Seiten Nein gesagt. Nein aus Mitleid und Nein aus Liebe, Nein aus Hass und Nein aus Leidenschaft. Und nun wollen wir auch einmal Ja sagen. Ja, zu der Landschaft und zu dem Land Deutschland. Dem Land, in dem wir geboren sind und dessen Sprache wir sprechen. Der Staat schere sich fort, wenn wir unsere Heimat lieben. Warum gerade Sie? Warum nicht eins von den anderen Ländern? Es gibt so schöne. Ja. Aber unser Herz spricht dort nicht. Und wenn es spricht, dann in einer anderen Sprache. Wir sagen sie zum Boden. Wir bewundern ihn, wir schätzen ihn. Aber es ist nicht das. Es besteht kein Grund, vor jedem Fleck Deutschlands in die Knie zu sinken und zu lügen, wie schön. Aber es ist da etwas allen Gegenden Gemeinsames. Und für jeden von uns ist es anders. Dem einen geht das Herz auf in den Bergen, wo Feld und Wiese in die kleinen Straßen sehen, am Rand der Gebirgsseen, wo es nach Wasser und Holz und Felsen riecht und wo man einsam sein kann. Wenn da einer seine Heimat hat, dann hört er dort ihr Herz klopfen. Das ist in schlechten Büchern, in noch dümmeren Versen und in Filmen schon so verfälscht, dass man sich beinahe schämt zu sagen, man liebe seine Heimat. Wer aber weiß, was die Musik der Berge ist, wer die Tönen hören kann, wer den Rhythmus einer Landschaft spürt, nein, wer gar nichts anderes spürt, als dass er zu Hause ist, dass das da sein Land ist, sein Berg, sein See, auch wenn er nicht einen Fuß des Bodens besitzt. Es gibt ein Gefühl jenseits aller Politik. Und aus diesem Gefühl heraus lieben wir dieses Land. Wir lieben es, weil die Luft so durch die Gassen fließt und nicht anders, der uns gewohnten Lichtwirkung wegen, aus tausend Gründen, die man nicht aufzählen kann, die uns nicht einmal bewusst sind und die uns doch tief im Blut sitzen. Manchmal ist diese Schönheit aristokratisch und nicht minder deutsch. Ich vergesse nicht, dass um so ein Schloss 100 Bauern im Notstand gelebt haben, damit dieses hier gebaut werden konnte. Aber es ist dennoch schön. Aus Scherz hat dieses Buch den Titel Deutschland, Deutschland über alles bekommen, jenen törichten Vers eines großmäuligen Gedichts. Nein, Deutschland steht nicht über allem und ist nicht über allem. Niemals. Aber mit allen soll es sein, unser Land. Und hier stehe das Bekenntnis, in das dieses Buch münden soll. Ja, wir lieben dieses Land. Und nun will ich euch mal etwas sagen. Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich national nennen und nicht sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben. Weder der Herr Regierungsvertreter im Gehrock, noch der Oberstudienrat, noch die Herren und Damen des Stahlhelms allein sind Deutschland. Wir sind auch noch da. Sie reißen den Mund auf und rufen, im Namen Deutschland. Sie rufen, wir lieben dieses Land, nur wir lieben es. Es ist nicht wahr. Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen, wir fühlen international. In der Heimatliebe von niemand. Nicht einmal von jenen, auf deren Namen das Land grundbuchlich eingetragen ist. Unser ist es. Und so widerwärtig mir jene sind, die, umgekehrte Nationalisten, nun überhaupt nichts mehr Gutes an diesem Lande lassen, kein gutes Haar, keinen Wald, keinen Himmel, keine Welle, so scharf verwahren wir uns dagegen, nun etwa ins Vaterländische umzufallen. Wir pfeifen auf die Fahnen, aber wir lieben dieses Land. Und so wie die nationalen Verbände über die Wege trommeln, mit dem gleichen Recht, mit genau demselben Recht, nehmen wir, die wir hier geboren sind, wir, die wir besser Deutsch schreiben und sprechen als die Mehrzahl der nationalen Esel, mit genau demselben Recht nehmen wir Fluss und Wald in Beschlag, Strand und Haus, Lichtung und Wiese. Es ist unser Land. Wir haben das Recht, Deutschland zu hassen, weil wir es lieben. Man hat uns zu berücksichtigen, wenn man von Deutschland spricht, uns. Kommunisten, junge Sozialisten, Pazifisten, Freiheit, Liebende aller Grade. Man hat uns mitzudenken, wenn Deutschland gedacht wird. Wie einfach, so zu tun, als bestehe Deutschland nur aus den nationalen Verbänden. Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und in all den Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert. Die stille Liebe zu unserer Heimat. Den nächsten Text kann ich nicht lesen, ohne an Frank Böttcher zu erinnern. Frank Böttcher war ein junger Punk aus Magdeburg, der im Jahr 1997 den Fehler begangen hat, in Magdeburg-Olfenstedt an einer Straßenbahnhaltestelle zu stehen. Er ist dort von Skinheads zu Tode geprügelt worden. Das jetzt folgende Gedicht. Ich war zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführer des Landesschülerrates in Sachsen-Anhalt, hing von da an in meinem Büro. Rosen auf den Weg gestreut. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er kläfft, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt, ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen. Und prügeln sie, so lobt den Herrn, denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifistenfimmel, wer möchte nicht gern Opfer sein? Nennt sie die süßen Schnuckerchen, gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen. Und verspürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch tief bis zum Heft. Küsst die Faschisten. Küsst die Faschisten. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Einer seiner letzten öffentlichen Texte war eine Parodie auf einen Schulaufsatz. Hitler und Goethe, 1932. Ein Schulaufsatz. Einleitung. Wenn wir das deutsche Volk und seine Geschichte überblicken, So bieten sich uns vorzugsweise zwei Helden dar, die seine Geschicke gelenkt haben, weil einer von ihnen 100 Jahre tot ist. Der andere lebt. Wie es wäre, wenn es umgekehrt wäre, soll hier nicht untersucht werden, weil wir das nicht aufhaben. Daher scheint es uns wichtig und beachtenswert, wenn wir zwischen dem mausetoten Goethe und dem mauselebendigen Hitler einen Vergleich langziehen. Erklärung. Um Goethe zu erklären, braucht man nur darauf hinzuweisen, dass derselbe kein Patriot gewesen ist. Er hat für die Nöte Napoleons niemals einen Sinn gehabt und hat gesagt, ihr werdet ihn doch nicht besiegen, dieser Mann ist euch zu groß. Das ist aber nicht wahr. Napoleon war auch nicht der größte Deutsche ist Hitler. Um das zu erklären, braucht man nur darauf hinzuweisen, dass Hitler beinahe die Schlacht von Tannenberg gewonnen hat, er war bloß nicht dabei. Hitler ist schon seit langen Monaten deutscher Spießbürger und will das Privateigentum abschaffen, weil es jüdisch ist. Das, was nicht jüdisch ist, ist schaffendes Eigentum und wird nicht abgeschaffen. Die Partei Goethes war viel kleiner als die Partei Hitlers. Goethe ist nicht Knorke. Begründung. Goethes Werke heißen Der Faust, Egmont 1. und 2. Teil, Werthers Wahlverwandtschaften und Die Piccolomini. Goethe ist ein Marxstein des deutschen Volkes, auf den wir stolz sein können und um welchen uns die anderen beneiden. Noch mehr beneiden sie uns aber um Adolf Hitler. Hitler zerfällt in drei Teile. In einen legalen, in einen wirklichen und in Goebbels, welcher bei ihm die Stelle unter anderem des Mundes vertritt. Goethe hat niemals sein Leben aufs Spiel gesetzt, Hitler aber hat dasselbe auf dasselbe gesetzt. Goethe war ein großer Deutscher, Zeppelin war der größte Deutsche, Hitler ist überhaupt der allergrößte Deutsche. Gegensatz. Hitler und Goethe stehen in einem gewissen Gegensatz. Während Goethe sich mehr einer schriftstellerischen Tätigkeit hingab, aber in den Freiheitskriegen im Gegensatz zu Theodor Körner versagte, hat Hitler uns geehrt, was es heißt, Schriftsteller und zugleich Führer einer Millionenpartei zu sein, welche eine Millionenpartei ist. Goethe war geheim, Hitler Regierungsrat. Goethes Wirken ergoss sich nicht nur auf das Dasein der Menschen, sondern erstreckte sich auch ins Kosmetische. Hitler dagegen ist Gegner der materialistischen Weltordnung und wird diese bei seiner Machtübergreifung abschaffen, sowie auch den verlorenen Krieg, die Arbeitslosigkeit und das schlechte Wetter. Goethe hatte mehrere Liebesverhältnisse mit Frau von Stein, Frau von Sesenheim und Charlotte Puff. Hitler dagegen trinkt nur Selterswasser und raucht, außer den Zigarren, die er seinen Unterführern verpasst, gar nicht. Gleichnis. Zwischen Hitler und von Goethe bestehen aber auch ausgleichende Berührungspunkte. Beide haben in Weimar gewohnt, beide sind Schriftsteller und beide sind sehr um das deutsche Volk besorgt, um welches uns die anderen Völker so beneiden. Auch hatten beide einen gewissen Erfolg. Auch wenn der Erfolg Hitlers viel größer ist. Wenn wir zur Macht gelangen, schaffen wir Goethe ab. Beispiel. Wie sehr Hitler Goethe überragt, soll in Folgendem an einem Beispiel begründet werden. Als Hitler in unserer Stadt war, habe ich ihn mit mehreren anderen Hitlerjungs begrüßt. Der OSAF hat gesagt, ihr seid die deutsche Jugend und er wird seine Hand auf euren Scheitel legen. Daher habe ich mir für diesen Tag einen Scheitel gemacht. Als wir in die große Halle kamen, waren alle Plätze, die besetzt waren, total ausverkauft. Und die Musik hat gespielt und wir haben mit Blumen dagestanden, weil wir die deutsche Jugend sind. Und da ist plötzlich der Führer gekommen. Er hat einen Bart wie Chaplin, aber lange nicht so komisch. Uns war sehr feierlich zumute und ich bin vorgetreten und habe gesagt, Heil. Da haben die anderen auch gesagt, Heil. Und Hitler hat uns die Hand auf jeden Scheitel gelegt und hinten hat einer gerufen, Stillstehen, weil es fotografiert wurde. Da haben wir ganz stillgestanden und der Führer Hitler hat während der Fotografie gelächelt. Dieses war ein unvergesslicher Augenblick fürs ganze Leben und daher ist Hitler viel größer als von Goethe. Beleg. Goethe war kein gesunder Mittelstand. Hitler fordert für alle SA und SS die Freiheit der Straße, sowie dass alles ganz anders wird. Das bestimmen wir. Goethe als solcher ist hinreichend durch seine Werke belegt, Hitler als solcher aber schafft uns Brot und Freiheit, während Goethe höchstens lyrische Gedichte gemacht hat, die wir als Hitlerjugend ablehnen, während Hitler eine Millionenpartei ist. Als Beleg dient ferner, dass Goethe kein nordischer Mensch war, sondern egal nach Italien fuhr und seine Devisen ins Ausland verschob. Hitler aber bezieht überhaupt kein Einkommen, sondern die Industrie setzt dauernd zu. Schluss. Wir haben also gesehen, dass zwischen Hitler und Goethe ein Vergleich sehr zu Ungunsten des Letzteren ausfällt, welcher keine Millionenpartei ist. Daher machen wir Goethe nicht mit. Seine letzten Worte waren mehr Licht, aber das bestimmen wir. Ob einer größer war von Schiller oder Goethe, wird nur Hitler entscheiden und das deutsche Volk kann froh sein, dass es nicht zwei solcher Kerle hat. Deutschland erwache, Juda verrecke, Hitler wird Reichspräsident, das bestimmen wir. Bewertung? Sehr gut. Deutsche Richtergeneration 1940 als letzten Text, der ist von 1921. Zum Hakenkreuz erzogen, das damals Mode war, vom Rektor angelogen, so wurdest du Referendar. Du warst im tiefen Flandern Etappenkommandant. Du spucktest auf den anderen, auch hier im Vaterland. Es spieltet Wilhelms Stützen, das Korps ersetzt das Heer. Gäb's keine ohne Mützen, ihr wäret gar nichts mehr. Nach steifen Amtsvisiten der Landgerichtsstation kam dann nach alten Riten die Doktorpromotion. Es kam das Staatsexamen, ihr seid emporgerückt, ihr setzt nun vor den Namen den Titel, der euch schmückt. Nun, deutsche Jugend, richte, hier Waage, da das Schwert. Rächt dich für die Geschichte, zeig dich des Kaisers wert. Wirk mit dem Paragraphen, benutz den Kommentar, du musst den Landsmann strafen, der kein Teutone war. Setz auf das Samtbarettchen, das Volk, es glaubt an dich. Justitia, das Kokettchen, schläft gern beim Ludewig. Du gibst dich unparteilich am Strafgesetzbuchband, du bist es nicht, nur freilich, Juristen sind gewandt. Du wirst des Rechtes Künder, dich kriegt man nicht für Geld. Gott gnade dem armen Sünder, der dir in die Finger fällt. Ich grüße dich, wunderbare Zukunft der Richterbank. Du nennst das einzig wahre Rechtsspruch nach Stand und Rang. Ihr wählt euch eure Zeugen, ihr sichert den Bestand. Wo sich euch Rechte beugen, ist euer Vaterland. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.